Auftritte internationaler Popstars in tief dekoltierten Kleidern, tief verschleierte Frauen vor glitzernden Hochhausfassaden. Saudi-Arabien ist ein Land der Gegensätze. Gastgeber der Fußball-WM 2034 mit miserabler Menschenrechtsbilanz, eine islamische Monarchie als internationale Vermittlerin. An der Spitze Kronprinz Mohammed bin Salman.
Ich denke, dass der Nahe Osten das neue Europa werden wird. Die nächste globale Renaissance wird hier beginnen. Ich möchte nicht sterben, bevor ich den Nahen Osten an der Spitze der Welt gesehen habe.
Der Wüstenstaat hat zwei Gesichter. Ultramodern und weltoffen auf der einen, ultrakonservativ und restriktiv auf der anderen Seite.
Die glitzernde Fassade, die Mohammed bin Salman gern nach außen trägt, spiegelt mitnichten wider, was sich in Sachen Menschenrechten in Saudi-Arabien tut.
Sagen Kritikerinnen. Ein Besuch in der Golfmonarchie zeigt deutlich, Saudi-Arabien verändert sich rasant. Der 39-jährige Mohammed bin Salman, auch MBS genannt, krempelt das Land um, modernisiert es in Blitzgeschwindigkeit. Auch um die eigene Jugend im Land zu halten. Dafür vielen Verbote, Autofahren für Frauen, Tanzpartys, das alles ist jetzt möglich. Und das in dem wahhabitisch, also durch eine streng orthodoxe Strömung des sunnitischen Islams geprägten Land.
I enjoy music, but I also go pray. So,
ich liebe Musik, aber ich gehe trotzdem gerne beten. Die Musik hindert mich nicht an meinen kulturellen und religiösen Überzeugungen.
Wie tiefgreifend verändern MBS und seine Vision 2030 das Land? Ist es hauptsächlich eine wirtschaftliche Öffnung Saudi-Arabiens? Oder ändert sich wirklich etwas für die Menschen im Land?
7 Uhr morgens in einem Park in der saudischen Hauptstadt Riad. Eine Gruppe Frauen trifft sich zum Joggen. Aufwärmen ist angesagt. Mit dabei ist Sara Al-Sayed. Die junge Frau arbeitet als Reiseleiterin. Bis vor kurzem hat sie noch keinen Sport gemacht.
Jetzt siehst du Frauen auf den Straßen und im Park Sport machen. Überall.
Vor wenigen Jahren war es für Frauen in Saudi-Arabien undenkbar, öffentlich Sport zu treiben. Und schon gar nicht in engen Sportleggings und ohne Kopftuch, wie einige Läuferinnen es an diesem Morgen machen. Kein Problem mehr, meint Zara. In Riad werden gerade ein großer Park und neue Sportanlagen gebaut.
Wir haben viele Orte für Sport. Einige machen 2025 auf. Es wird super sein. Und mehr Frauen in Saudi-Arabien, in Riad, motivieren mitzumachen.
Mit seiner Vision 2030 hat der saudische Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman das Land geöffnet, strenge Vorschriften gelockert. Die Ölreserven sind endlich, das Königreich setzt auf Tourismus, Kino, Musikkonzerte, große Sportevents. Das alles gibt es erst seit kurzem. Auch, dass sich nicht mehr alle saudischen Frauen auf den Straßen Riads mehr komplett verschleiern. Frauenrechtlerinnen kritisieren, die Freiheiten seien nur oberflächlich. An den strengen Gesetzen selbst wurde nichts geändert. Fotos in sozialen Netzwerken ohne Abaya, das traditionelle langärmelige weite Gewand, können hohe Haftstrafen nach sich ziehen.
Die Menschen in Saudi-Arabien bezahlen einen hohen Preis für die PR-Kampagnen von Mohammed bin Salman,
sagt Yahya Assiri. Er spricht die milliardenschweren Investitionen in Fußball, Golf und andere Sportarten an. Der saudische Menschenrechtler lebt im Londoner Exil.
Das ist Sportswashing. Es wird genutzt, um die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien zu vertuschen.
Bei Treffen mit jungen Saudis hören wir nichts von dieser Kritik. Zumindest sagt niemand etwas ins Mikrofon. Aber die Begeisterung für Fußball ist überall spürbar. Ayman Al-Hitani guckt sich in einem Café ein wichtiges Spiel mit Cristiano Ronaldo an. Der portugiesische Fußballstar spielt für den saudischen Erstligisten El Nasser FC, einen Fußballverein aus Riad. Allein in der Hauptstadt werden für die Weltmeisterschaft mehrere neue Stadien gebaut.
Wir sind verrückt nach Fußball. 90% der Saudis, egal ob Jungen oder Mädchen, stehen leidenschaftlich hinter ihren saudischen Teams. Saudi-Arabien ist zur Heimat des internationalen Sports geworden.
In Riad beendet Zara mit ihrer Laufgruppe das Training. Langsam wird es warm. Bis zu 50 Grad kann es im Sommer werden. Obwohl Zara das Laufen für sich entdeckt hat, freut sie sich auf die WM und alles, was dazugehört.
Wir lieben Saudi-Arabien jetzt schon. Aber wir sind stolz auf alles, was gerade passiert.
Sport als Ausdruck der neuen Freiheit, aber auch als Wirtschaftsfaktor. Die Golfmonarchie investiert viel Geld. Pferderennen, Formel 1, immer wieder ist der Wüstenstadt Hotspot für große Sportevents. Als Krönung der Fußball-WM-Zuschlag der FIFA für 2034, trotz weltweiter Proteste von Fußballfans und Menschenrechtsorganisationen.
Für den Umbau des Landes steht auch die größte Baustelle der Hauptstadt. Bagger schieben gute Erde zu Hügeln auf, transportieren Sand ab. Kranballett, soweit das Auge reicht. Inmitten von Sand und Staub entsteht ein riesiger Park. Für uns braucht es noch viel Fantasie, um hier grasbedeckte Hügel mit Menschen beim Picknick zu sehen. Für Eckart Gerber ist das kein Problem.
Ich glaube, dass dieser Park richtig gut angenommen wird. Und im Sommer dann eher abends.
Der 86-jährige deutsche Architekt hat den King Salman Park mit seinem Team entworfen. Viermal größer als der Central Park in New York, auf einem alten Flughafen im staubigen Riad. Mehr als 1 Million Bäume sollen hier mal wachsen, zigtausende verschiedene Pflanzenarten. In einer Kompostanlage wird dafür guter Humus aufbereitet. Seen und Wasserfälle sollen zusätzlich Kühle spenden. Aber wo kommt das Wasser in der Wüste her? Dafür wird das Abwasser der wachsenden Millionen Einwohnerstadt Riad aufwendig aufbereitet, erklärt Knut Megele aus dem Projektmanagement.
Man könnte mit der Pellegrino-Flasche oder mit der Wasserflasche an die Wasserleitung rangehen, die Wasserflasche auffüllen und könnte die trinken. Das ist super Wasserqualität. Ich habe es vor 2 Tagen selber probiert.
Grauwasser für die Parkbewässerung. Das Projekt passt in die Vision 2030 von Kronprinz bin Salman. Eines der genannten Ziele: Saudi-Arabien für die Zukunft klimaneutral zu machen.
So ein grünes Projekt, urbanes Grün, ist exzellent. Du lässt eine grüne Insel in einer Stadt entstehen, die so karg ist. Wenn man Riad aus dem Flugzeug von oben sieht, sieht man Wüste.
Meint die omanische Botanikerin Al-Hathi, die gemeinsam mit internationalen Experten die idealen Pflanzenarten aussucht.
Der King Salman Park ist nur eines der milliardenschweren Bauprojekte des saudischen Königshauses. Im Norden des Landes entsteht das wohl umstrittenste, genannt Neom The Line. Eine vom Roten Meer in die Wüste wie ein Band hochgezogene futuristische Stadt. Der saudische Menschenrechtler Yahya Asiri wirft dem Kronprinzen schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Beispielsweise den Abriss von Dörfern, in denen seit Jahrhunderten Beduinenstämme wohnten.
Sie haben sie für dieses Projekt aus den Häusern vertrieben. Das alles entsteht nicht für die Menschen, sondern nur für Mohammed bin Salman, für sein Image.
Architekt Gerber kennt diese Vorwürfe. Sein Büro ist auch in das Neom-Projekt involviert. Einzelheiten dazu gibt er nicht preis.
Wir haben da andere Vorstellungen, wenn wir solche Dinge in Deutschland machen, und sind natürlich immer vorsichtig im Umgang mit den Dingen, mit den Häusern und mit den Menschen. Aber das, was wir tun können, sind ja auch immer nur Vorschläge und wir können ja die Dinge nicht entscheiden.
Manches könne man aber beeinflussen, meint Gerber. So wie auf der Baustelle des King Salman Park in Riad. Überall stehen Schilder, die auf verschiedenen Sprachen daran erinnern, Sicherheitshelme zu tragen. In regelmäßigen Abständen sind Wasserspender aufgestellt. Man achte sehr auf sichere Arbeitsbedingungen für die tausenden Wanderarbeiter aus Pakistan oder Bangladesch, sagt Projektmanager Megele.
Dass die Frischwasser haben, dass die Versorgung steht, alle Sicherheitsvorkehrungen, es ist alleroberste Priorität.
Haben Sie auch einen Einblick, was danach passiert, wo die untergebracht sind, wie die versorgt sind medizinisch?
Das liegt bei den Bauunternehmen. Ich weiß aber, dass es ganze Siedlungen an den Stadträndern gibt. Ich weiß, dass die mit sehr komfortablen Bussen hier auch auf die Baustelle gebracht werden. Arbeitszeiten werden eingehalten. Die Pausen werden eingehalten,
behauptet Megele.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren nach wie vor, dass die Lage für Wanderarbeiter in Saudi-Arabien sehr prekär ist. Für die saudische Führung ist wichtiger, dass sich die eigene Bevölkerung wohlfühlt.
Es geht ganz stark um die Verbesserung der Lebensqualität. Und das sehen Sie zum Beispiel in den Städten durch die Anlage von Parks.
Sagt Ulrike Freitag, Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Sie war in letzter Zeit mehrfach in Saudi-Arabien.
Das sehen Sie natürlich in den ganzen Möglichkeiten, die Frauen jetzt plötzlich haben. Durch die Erweiterung dessen, was Menschen in ihrer Freizeit tun können.
Laute Beats dröhnen durch das Industriegebiet in einem Vorort der saudischen Hauptstadt Riad. Eine abgelegene Gegend. Künstler haben hier ihre Werkstätten. Kein Anwohner wird gestört von der nächtlichen Musik. Denn hier findet statt, was in Saudi-Arabien lange undenkbar war: Nachtleben und Party. Zu Besuch in einem der ersten Nachtclubs Saudi-Arabiens. Etwa ein Dutzend Feierfreudige zappelt auf der Tanzfläche eines modernen Clubs. An der Bar werden Cocktails ausgeschenkt, natürlich alkoholfrei. Richtig viel los ist hier erst weit nach Mitternacht. Auf der Dachterrasse mit Blick über die Skyline von Riad bereiten sich Hassan Ghazawi und sein Bruder Abbas auf ihren Gig vor. Beide sind saudische Elektro-DJs, bekannt als Dishdash, und legen heute Abend hier auf.
Wir legen schon lange als DJs auf. Vorher fand alles im Untergrund statt, in Privathäusern. Es gab eine große Untergrundszene. Und jetzt, nach dem Wandel, hat sich alles verändert. Touristen kommen und wir können der Welt endlich zeigen, wie Saudi-Arabien ist und was wir haben. Wir haben jede Menge Nachtleben. Und trotzdem halten wir immer noch an unseren Wurzeln und unserer Kultur fest.
Genau das sei in Saudi-Arabien kein Widerspruch, betont er.
Ich liebe Musik, aber ich gehe trotzdem gerne beten. Die Musik hindert mich nicht an meinen kulturellen und religiösen Überzeugungen.
Freiheit für die Jugend des Landes, so empfinden viele junge Saudis die Vision 2030. Endlich unbeschwert feiern können. Auch eine deutsche Besucherin ist an diesem Abend zufällig unter den Clubgästen und hätte dieses Saudi-Arabien nie erwartet.
Da wäre ich total überrascht. Ich finde es auch ehrlich gesagt total angenehm, dass es kein Alkohol gibt, weil ich finde tatsächlich in Deutschland teilweise, wenn man da unterwegs ist, die Leute stockbesoffen sind, ist das ja auch ein Spießrutenlauf teilweise, gerade als Frau. Und dass das hier nicht so ist, finde ich sehr angenehm.
Fast 2/3 der Bevölkerung in Saudi-Arabien ist 30 Jahre alt oder jünger. Eine junge Gesellschaft, 20- bis 30-Jährige, die oft im Ausland studiert haben, den westlichen Lebensstil kennen und sich im Gegensatz zu ihren Eltern und Großeltern nicht mit konservativ-religiösen Konventionen begnügen wollen. Die jungen Saudis wollen Spaß. Damit sie nicht abwandern, um top ausgebildet anderswo ihr Glück zu finden, sondern ihre Wirtschaftskraft dem Land erhalten bleibt, investiert das Königreich massiv in ein neues Saudi-Arabien, ein für die Jugend attraktives.
Später am Abend nehmen uns einige Clubbesucher noch mit auf eine zweite Party, die in der Nähe stattfindet. Mit der Beschaulichkeit der ersten Tanzfläche hat das nichts mehr zu tun. Eine riesige Fabrikhalle voller Feiernder im Techno-Modus, Hunderte versunken in Bewegung und Musik. Kein Bild darf von hier nach außen dringen, sagt man uns. Hier sei so ziemlich jeder auf irgendwas. Vor allem die Droge Captagon ist am Golf ein großes Problem. Bis vor kurzem massenhaft produziert in den syrischen Chemielaboren des ehemaligen Assad-Regimes, wurden die Pillen tonnenweise an den Golf geschmuggelt und dienen in der Partyszene als Aufputschmittel. Und so bittet uns ein Feiernder, dass wir sein Foto ganz schnell wieder löschen. Was hier geschehe, dürften seine Eltern niemals wissen, sagt er und erklärt, tagsüber sei so mancher der Techno-Fans hier ein brav ans konservative Elternhaus angepasster junger Saudi.
Visionär, rücksichtslos, machtbewusst.
So beschreibt Ulrike Freitag Mohammed bin Salman die treibende Kraft hinter der Turbomodernisierung Saudi-Arabiens. Mit nur 29 Jahren wurde er 2015 Verteidigungsminister. 2 Jahre später wurde er zum Kronprinzen ernannt. Inzwischen ist er der unumstrittene Machthaber Saudi-Arabiens. Sein Vater, König Salman, tritt mit fast 90 Jahren politisch kaum noch in Erscheinung.
Unsere Verfassung beruht auf dem Koran und dem Erdöl. Das ist sehr gefährlich. Im Königreich haben wir eine Art Sucht nach dem Öl. Das verhindert die Entwicklung anderer Wirtschaftsbereiche.
Sagte er als 30-Jähriger in einem Fernsehinterview. Um rechtzeitig vom Öl loszukommen, müssen neue Wirtschaftszweige her, wie der Tourismus oder die Unterhaltungsbranche.
Ich würde sagen, sein Antrieb ist die Herrschaftssicherung durch eine radikale Modernisierung von oben, ohne aktive Beteiligung der Gesellschaft.
Der junge Modernisierer, der seinem Land drastische Reformen verordnet hat. Das ist die eine Seite von MBS. Die andere ist deutlich düsterer. Mohammed bin Salman gilt auch als brutaler Despot. Und dann ist da noch der Mord an Jamal Khashoggi. Der international angesehene Journalist war ein scharfer Kritiker der Modernisierungspolitik von MBS. 2018 wurde er im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Danach soll seine Leiche zersägt und verbrannt worden sein. Im US-Wahlkampf 2019 findet der spätere Präsident Joe Biden deutliche Worte.
Khashoggi
wurde ermordet und zerstückelt. Ich glaube auf Anweisung des Kronprinzen. Ich sage es klar, wir werden ihnen nicht mehr Waffen verkaufen. Wir werden sie dazu bringen, einen Preis zu zahlen und sie zu dem Paria machen, der sie sind.
MBS selbst hat jede persönliche Verwicklung in den Fall zurückgewiesen. 2023 äußerte er sich im US-Fernsehen eher lapidar zum Mord an Jamal Khashoggi.
Es war ein Fehler. Es war schmerzhaft. Wir versuchen, unser System weiterzuentwickeln, um zu gewährleisten, dass jeder sicher ist. Nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auf der ganzen Welt.
Christine Divan forscht an einem Think Tank in Washington über die Politik der arabischen Golfstaaten. Sie sagt,
aus saudischer Perspektive ist es eindeutig. Sie wollen mit der Angelegenheit komplett abschließen. Und je schneller der Fall aus der Öffentlichkeit verschwindet, desto besser für sie.
Tatsächlich bleibt Saudi-Arabien in der Weltpolitik nicht lange isoliert. Die US-Regierung stellt Saudi-Arabien weitere Waffenlieferungen in Aussicht, ebenso wie weitreichende Sicherheitsgarantien. Ein Grund ist etwas, das MBS 2023 als größten Deal in der Geschichte seit dem Kalten Krieg bezeichnet, eine mögliche gegenseitige Anerkennung von Israel und Saudi-Arabien.
Wir kommen jeden Tag voran. Es scheint zum ersten Mal etwas wirklich Ernsthaftes zu sein.
So der saudische Kronprinz im September 2023 im Programm des US-Senders Fox News. Und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu fand im gleichen Sender nur lobende Worte für Mohammed bin Salman.
Er hat gezeigt, dass er ein Visionär ist. Das betrifft sowohl die Transformation seines eigenen Landes als auch das große Bild. Wir teilen die Vorstellung, den Nahen Osten umzugestalten. Das ist visionäre Führung.
Es wäre ein großer Schritt. Auf der einen Seite das Land, das sich als Hüter der beiden wichtigsten heiligen Stätten des Islams in Mekka und Medina versteht, auf der anderen Seite der jüdische Staat Israel. Doch nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 kommt die Annäherung ins Stocken. Je länger der darauffolgende Krieg in Gaza andauert, je mehr zivile Opfer zu beklagen sind, desto schärfer wird die Kritik aus Saudi-Arabien an Israels Kriegsführung. An eine Annäherung sei derzeit nicht zu denken, so MBS in einer Rede im September 2024.
Die palästinensische Frage steht für uns an erster Stelle. Wir verurteilen die Verbrechen der israelischen Besatzungsmacht gegen das palästinensische Volk.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu spricht dennoch weiterhin von seinen saudischen Freunden. Ein Mann, mit dem sich sowohl Netanyahu als auch MBS gut verstehen, Donald Trump.
Schon in seiner ersten Amtszeit führte Trumps erste Auslandsreise nach Saudi-Arabien. Damals, 2017, sagte er vor Journalisten:
Unsere Beziehung ist äußerst gut. Wir werden über den Verkauf von viel schönem militärischem Material diskutieren, denn niemand stellt das so gut her wie die Vereinigten Staaten.
Und kein Land weltweit kauft so viele Waffen in den USA wie Saudi-Arabien. Ein politisch wie geschäftlich enger Draht nach Washington hat in Saudi-Arabien Tradition. Aber das Königreich pflegt auch gute Beziehungen zu anderen Großmächten. Seit einigen Jahren ist China der wichtigste Handelspartner. Zur Regulierung des Ölpreises wiederum kooperiert man mit Russland. In diesem Frühjahr gab Saudi-Arabien den Gastgeber für indirekte Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine. Saudi-Arabien will als Ort wahrgenommen werden, wo sich internationale Politiker wohlfühlen, ebenso wie Stars aus dem Sport- oder Showbusiness.
Für Julia Duchow ist das Augenwischerei. Die Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International sagt:
Das Image, das sich Saudi-Arabien gibt, entspricht nicht der Realität.
Duchow argumentiert mit Zahlen. 2024 wurden in Saudi-Arabien 345 Menschen hingerichtet. Fast jeden Tag einer und doppelt so viele wie 2023. Nach Angaben von Amnesty waren gut 40% der Hingerichteten wegen Drogendelikten zum Tode verurteilt worden. Weitere Todesurteile treffen Terroristen oder solche, die in Saudi-Arabien dafür gehalten werden. Solche Urteile sollen abschreckende Wirkung haben, sagt Christine Divan, die Golfexpertin aus Washington.
Kritiker im Land wurden zum Schweigen gebracht. Es gibt überhaupt keinen Raum dafür, den Kronprinzen zu kritisieren. Im Ausland haben sich einige saudische Oppositionelle organisiert, aber ich bin überzeugt davon, dass sie spüren, ihre Forderungen nach mehr Freiheiten, vor allem nach Meinungsfreiheit, werden international nicht mehr allzu stark unterstützt.
Die Forderung nach Freiheit, das beschäftigt vor allem die Frauen in Saudi-Arabien seit Jahrzehnten. Lange hatten sie in der erzkonservativen Golfmonarchie keine Rechte, durften das Haus nicht unverschleiert verlassen, nicht ohne Begleitung reisen, nicht Auto fahren. Vor einigen Jahren die große Wende. Seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien einen Führerschein machen, erlangen Stück für Stück Freiheiten. Auch wenn längst noch keine hundertprozentige Gleichberechtigung erreicht ist.
Ein moderner Gymnastikraum in der Innenstadt der saudischen Hauptstadt Riad. Große Spiegel an den Wänden, neue Fitnessgeräte. Ein gutes Dutzend Frauen in Sportkleidung macht Morgengymnastik. Ein Kopftuch trägt hier niemand, denn dieses Fitnessstudio ist nur für Frauen.
I came here and decided, okay, I'm gonna bring fitness to Saudi. For women.
Und das vor mehr als 30 Jahren. Tracy ist gebürtige Amerikanerin. In den 80er Jahren verliebte sie sich in einen saudischen Mann, zog mit ihm nach Riad. In eine Welt, die sie sich nie hätte vorstellen können. Frauen hatten keine Rechte, mussten sich, wenn sie überhaupt auf die Straße gehen durften, komplett verschleiern. Für die damals 21-jährige Tracy am Anfang ein Albtraum.
My husband gave me the abaya on the way here in the plane.
Mein Mann gab mir die Abaya im Flieger und sagte, zieh das an und ein Kopftuch. Das war echt schwierig. Wenn man verliebt ist, macht man verrückte Dinge.
You know, love does crazy things.
Selbst ihre blauen Augen waren damals ein Problem für die überall patrouillierenden Religionswächter, erzählt sie. Sie musste nicht nur die Niqab, also den Gesichtsschleier mit Seeschlitz, tragen, sondern vor ihre Augen auch noch ein dünnes schwarzes Tuch legen, wenn sie rausgehen wollte. Umso mehr wuchs in ihr das Bedürfnis, sich zu bewegen, Sport zu machen, wie in ihrer Heimat. Sie wagte das scheinbar Unmögliche, im konservativen Saudi-Arabien in den 90er Jahren als Frau ein Fitnessstudio für Frauen zu gründen.
Es war sehr schwierig am Anfang. Es gab keine Genehmigungen. Es gab ja noch nicht mal Sportunterricht für Mädchen an Schulen. Und die Männer standen an der Tür und brüllten, zieht euch Abayas an. Wir haben ihnen Kaffee gebracht. Wir respektieren die Kultur.
Heute, 25 Jahre später, ist das Fitnessstudio in Riad nicht mehr wegzudenken, hat mehrere Filialen. Das, wofür Tracy und ihre saudischen Freundinnen einst kämpfen mussten, ist heute in Saudi-Arabien Staatsräson.
In den großen Einkaufsmalls der saudischen Hauptstadt Riad zeigt sich ein gemischtes Bild. Die meisten Frauen tragen nach wie vor die Abaya, das lange schwarze Gewand und dazu passendes Kopftuch. Einige auch Niqab, also einen Gesichtsschleier. Doch einige junge Frauen zeigen sich auch in einem offenen, Abaya-ähnlichem Gewand und ohne Kopftuch oder nur mit einem locker über die Haare gelegtem Schal. Vor allem die junge Generation saudischer Frauen will weg von den Klischees. Sie sind stolz auf ihr Land und fühlen sich alles andere als unterdrückt.
Like my generation is really different from the old generation.
Auch Mariam kann sich das alte Saudi-Arabien nicht mehr vorstellen. Die Anfang 30-Jährige ist berufstätig in einem ausländischen Unternehmen, verheiratet und hat eine Tochter. Mit der Vision 2030 sollen Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das Land kann es sich perspektivisch nicht leisten, dass die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung zu Hause sitzt. Mariam begeistert das.
Der Wandel im Land ist unglaublich. Wir Frauen dürfen auf einmal so viel. Am Anfang war es für manche Männer schwierig, das zu akzeptieren. Aber mittlerweile fühlen wir uns sehr unterstützt, auch in den Firmen Karriere zu machen.
Oft seien die Frauen den Männern jetzt schon bei Bewerbungsgesprächen deutlich überlegen, berichtet sie stolz. Damit hätten manche Männer ein Problem.
Ja, for sure. And having to work.
Dass es mit den Männern manchmal nicht ganz einfach ist, hat auch Fatma zu spüren bekommen. Sie hat sich in ihrem Leben bereits zweimal scheiden lassen und ist jetzt alleinerziehend.
Beim
ersten Mann war es eine arrangierte Hochzeit, das hat nicht lange gehalten. Beim zweiten war es nicht arrangiert, den kannte ich schon etwas, aber es ist auch nicht gut gegangen. Deshalb ist es besser, dass wir geschieden sind. Aber ein Geschenk habe ich von ihm, meine Tochter.
Sich scheiden zu lassen sei heute einfach in Saudi-Arabien, berichtet sie und auch andere Frauen, die wir treffen. Mittlerweile gehe das sogar in wenigen Minuten online. Per SMS komme dann die Bestätigung: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt geschieden. Trotzdem, gesellschaftlich sind geschiedene Frauen in Saudi-Arabien immer noch stigmatisiert. Selbstbewusstsein, Verantwortung und Freiheit ohne Traditionen, Religion und Herkunft zu vergessen, das ist der Spagat vieler saudischer Frauen. Auch Amal, die wir im Fitnessstudio von Tracy treffen, findet die Freiheit durch Vision 2030.
It's amazing, it's really
bezaubernd, unglaublich. Es wird größer und größer jeden Tag und wir sind Teil davon.
It's growing every day. Yeah, I love it.
Trotzdem, wenn die modisch gekleidete Anfang 40-Jährige mit dem Pagenschnitt und den Leggings das Studio verlässt, trägt sie, wie viele andere Frauen, weiterhin Abaya und Niqab, also den Vollschleier, der das Gesicht bedeckt. Sie fühle sich damit in der saudischen Gesellschaft einfach wohler, sagt sie. Und selbst Tracy, die gebürtige Amerikanerin, hofft, dass Saudi-Arabien bei aller Öffnung die Sitten des Landes beibehält.
The religion is strong and
die Religion ist etwas sehr Starkes hier. Wenn du 5-mal am Tag betest, weißt du, dass da jemand ist, der auf dich aufpasst. Das gibt mir in Saudi-Arabien immer ein gutes Gefühl. Ich spüre, wer ich bin und warum ich hier bin.
Who I am and why I'm here.
Bikinis wolle sie in Saudi-Arabien in der Öffentlichkeit nicht sehen, sagt sie entschlossen. Nicht in dem Land, das die Wiege des Islam darstelle. Vision 2030, ja, Frauenrechte, ja, aber bloß keine Bikinisierung Saudi-Arabiens.
Wenn Iman Gusti am Klavier sitzt, vergisst sie alles. Die 27-Jährige ist Pianistin aus Leidenschaft. Und das in einem Land, in dem Musik, besonders für Frauen, lange alles andere als selbstverständlich war.
Musik ist meine Flucht aus dem Leben. Wenn ich Klavier spiele, dann fühle ich mich so lebendig. Ich betrete eine andere Welt.
Eine Welt, die in der Realität lange nicht existierte. Im streng konservativen Königreich gab es keinen Musikunterricht und keinen privaten Klavierunterricht, schon gar nicht für Mädchen. Musik galt als Ablenkung von der Religion und war daher nicht erwünscht.
Ich wollte Klavier spielen, seit ich 7 Jahre alt war. Ich habe es mir selbst beigebracht, mit YouTube-Videos. Ich habe mir gesagt, ich schaffe das.
Heute ist Iman eine der bekanntesten Pianistinnen des Landes. Sie spielt bei großen Messen und auf Konzerten im Ausland.
Die Vision 2030 setzt neben Sport auch massiv auf Kultur als sogenannte Softpower.
Kultur spielt eine immense Rolle. Das wird als ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor gesehen. Also nicht nur als etwas, was das Leben der Menschen schöner machen soll, sondern auch als ein wesentlicher Pull-Faktor für den Tourismus.
Alles, was im Königreich vorher undenkbar schien, ist auf einmal Realität. Popkonzerte, Kinos, Kunstmessen, Modenschauen und internationale Filmfestivals.
Roter Teppich am Roten Meer. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones bringen Hollywood-Glamour in die saudische Hafenstadt Jeddah beim Red Sea International Film Festival.
I'm very excited. It's my first time being here.
Das junge Model Dunja ist zum ersten Mal dabei und hat Glück. Sie schafft es durch die strikte Einlasskontrolle zum roten Teppich. Ihr braunes Haar ist kunstvoll hochgesteckt. Dunja ist stolz auf ihr Land und dass so viele arabische Filme gezeigt werden.
It definitely put us on the map.
Wenn Leute jetzt über Filmfestivals reden, dann denken sie auch an das Rote Meer Filmfestival. Es ist sehr bekannt geworden und Leute aus der ganzen Welt kommen her.
And a lot of people from all around the world are coming in.
Doch wie viel haben Auftritte wie von Catherine Zeta-Jones mit figurbetontem blauen Kleid und tiefem Dekolleté mit saudischer Realität zu tun? Kritiker sagen, nur wer aus dem Westen kommt, dürfe in Saudi-Arabien alles. Trotzdem ist sich Dunja sicher, das Filmfestival in Jeddah könnte schon bald in einem Atemzug mit großen Festivals wie im französischen Cannes genannt werden.
Of course, I see it happening like very soon.
Saudi-Arabien setzt bei der Vision 2030 auf Großveranstaltungen und Megaprojekte. Doch das kostet Geld. Geld, das momentan knapp zu werden scheint.
Nach wie vor hängen die meisten dieser Großprojekte, die jetzt angeschoben worden sind, an dem Ölgeld. Und man merkt zum Beispiel in diesem Jahr, dass die Budgets gekürzt worden sind, was mit dem Ölpreis unter $100 pro Fass zu tun hat.
Sagt Ulrike Freitag vom Zentrum Moderner Orient in Berlin. Ob die Vision 2030 also wirklich in 5 Jahren vollendet ist und damit der gesellschaftliche Umbau weiter umgesetzt wird, ist noch völlig offen.
Trotzdem, Zweifel am neuen Kurs, Kritik am Herrscherhaus sind in Saudi-Arabien kaum zu hören. Kritische Stimmen kommen vor allem aus dem Ausland. Viele Saudis wissen, wo die rote Linie für die Regierung ist, besonders die Frauen.
Everyone has their own freedom.
Jede hat die persönliche Freiheit, rauszugehen, wie sie möchte, aber moderat und innerhalb der Grenzen, die die Regierung für die Menschen gezogen hat.
Eine gesellschaftliche Öffnung hat Saudi-Arabien vollzogen, doch es bleibt ein streng konservatives Land. Und politisch hat sich das System nicht verändert. Eine Monarchie mit einem absoluten Herrscher.